ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
In diesem Jahr hat Volker Bodener seine Frau verloren. Der Witwer geht oft auf den Friedhof und besucht hinterher das dortige Café.
Ja, und da habe ich mir immer schon so oft gewünscht. Und wenn man jetzt irgendwo hingehen könnte und vielleicht irgendwie einen Kaffee zu trinken und dann vielleicht nochmal runterzufahren, bevor man dann ins Auto einsteigt und dann wieder nach Hause fährt mit seiner Trauer, habe ich das hier echt dankend gerne angenommen.
Ja, eine finde ich sehr schöne Idee, so ein Café auf dem Friedhof. Dieses Projekt stellen wir Ihnen in unserem Kunstkarten vor. Die Kunst des Abschiednehmens haben wir unsere Sendung genannt. Hier hören Sie auch, wie die Doku Der Tod ist ein Arschloch die Kinobesucher in Rostock berührte. Und wie eine Sterbeamme arbeitet. Ich bin Katrin Weigel. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Am Totensonntag haben viele Menschen an ihre Angehörigen erinnert, die sie in diesem Jahr gehen lassen mussten. Im Kunstkarten wollen wir uns nun diesem Thema annähern und sprechen als erstes mit der Kulturjournalistin Charlotte Wiedemann. Sie hat ein Buch in diesem Jahr geschrieben. Die Kunst des Abschiednehmens heißt es, Untertitel, wie wir einen neuen Umgang mit dem Sterben finden. Warum ist der denn nötig, Frau Wiedemann?
Na, in meiner Wahrnehmung hatten wir ganz lange einen verhaltenen Umgang beziehungsweise auch einen verdrängenden Umgang mit dem Thema. Das liegt ganz sicher auch an unserer Geschichte. Hängt bestimmt mit der Überforderung auch nach den Kriegen zusammen, emotional und logistisch. Und aber natürlich auch mit der deutschen Mentalität. Also ich glaube, dieses in stiller Trauer, das ist ja so ein typischer deutscher Ausspruch. Ja, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert in meiner Wahrnehmung, dass wir uns da bewusster wieder mit auseinandersetzen, uns auch trauen, die Dinge anders auszusprechen und anzugehen, einander auch wieder mehr beizustehen. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit den Entwicklungen der letzten Jahre zu tun.
Ist denn da so ein Tag wie heute, wie dieser Totensonntag, angemessen für?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, neue Gelegenheiten zu finden, neue Rituale zu finden, sondern vielleicht auch die Rituale, die wir in unserer Kultur bereits haben, mit neuem Leben zu füllen und vielleicht uns auch persönlich wieder stärker daran anzudocken. Also ich glaube nicht, dass wir alles neu machen müssen. Ich denke auch, in der Kirche, je nachdem, wie man ihr gegenübersteht, sind auch ein großer Schatz von Ritualen und auch von Erfahrungen und auch von schönen Dingen, derer man sich bedienen kann, wenn man das gerne möchte. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine gute Erinnerung für alle anderen, die sich vielleicht sonst nicht mit den Themen beschäftigen oder sich jetzt neu mit den Themen beschäftigen müssen, dass man eben diese Tage auch nutzen darf, um einen eigenen Ausdruck zu finden für seine Erinnerung und vielleicht auch ein eigenes Ritual zu entwerfen oder Verbindung zu suchen.
Nun haben Sie ja gerade, als ich von Ihnen wissen wollte, warum ein neuer Umgang mit dem Sterben nötig ist, gesagt, ein bisschen hat sich was verändert in den vergangenen Jahren. Was denn?
Ich habe schon beobachtet, also ich beschäftige mich jetzt seit 7 Jahren mit dem Thema und in diesen 7 Jahren ist viel passiert. Also da war die Corona-Pandemie, wo wir uns sehr bewusst natürlich mit der Zahl von Verstorbenen und dem Lebensende beschäftigt haben. Also dieses Phänomen von solchen Zeiten, dass man eben auch dieses Gefühl hat, es kann jeden jederzeit treffen. Ich glaube, das hat viel mit uns gemacht. Dann ist natürlich auch das ganze Thema der Klimakrise noch viel präsenter geworden, als es eh schon war. Wir beschäftigen uns mit der Endlichkeit von planetaren Ressourcen, vielleicht sogar mit der Endlichkeit unserer eigenen Spezies. Auch das kommt mit einem neuen Mindset, würde ich sagen. Und dann haben wir natürlich auch offene Konflikte, auch Kriege in Europa, die ausgetragen werden, die natürlich auch neue Ängste mit sich bringen oder alte Ängste. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Menschen das nicht mehr als, die sehen das eigentlich als notwendig an, sich mit Themen rund um den Tod zu beschäftigen und sich da auch eine eigene Meinung zu bilden und sich mit ihren Bedürfnissen auch auseinanderzusetzen.
Nun haben Sie vorher, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Modewelt gearbeitet.
Ja.
Wie kam es denn dann zu dem Wechsel?
Ja, das ist auf jeden Fall immer wieder interessant, darüber nachzudenken. Also die Mode ist ja eher von kleinen Vergänglichkeiten geprägt als von großen. Und im Moment, wenn man böse sein möchte, auch mit der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert, weil die Modeszene, glaube ich, auch gerade dabei ist, irgendwie zu sterben und sich neu gebären zu müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, Ich war auch damals in der Modebranche schon immer sehr von diesem Thema angezogen, vom Thema Tod. Ich war immer von den Designern angezogen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie McQueen oder Mügler. Und ich habe das nie so ganz verstanden, warum ich das immer so spannend fand. Also diese morbiden Designs und Schauen, die haben mich immer fasziniert. Und das kann ich jetzt besser verorten. Also ich bin dann tatsächlich durch ein persönliches Initiationserlebnis bin ich dann in diesen Bereich gekommen, also über die Geburt meiner zweiten Tochter. Das heißt, es war wirklich eine absolute Kehrtwendung, wenn man so will. Aber jetzt beschäftige ich mich, also gerade heute haben wir darüber nachgedacht, was wir zur Berliner Fashion Week machen können und ob wir da nicht was mit Sterbehemden machen können oder mit dem kreativen Nachlass von Moderedakteurinnen. Also auch das kann man mit dem Tod verbinden, so wie jedes Thema.
Mhm. Ihr Buch heißt Die Kunst des Abschiednehmens und da gibt es ein Kapitel mit der Überschrift Deutschland braucht Death Doulas. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Was ja. ist das denn?
Ja, also eine Death Doula ist eine, also wir kennen ja im Deutschen den Begriff der Sterbeamme. Das ist quasi wie eine Hebamme, bloß in die andere Richtung. Und die Death Doula, also diesen Begriff mag ich gerne. Erstens, weil ich eine Ausbildung gemacht habe, die quasi unabhängig war damals vom deutschen System. Das war mir wichtig, weil ich gerne noch einen offeneren Blick haben wollte, weil eben zum Beispiel in der amerikanischen Kultur damals sehr viel mehr möglich war als in Deutschland. Mir ist es aber auch wichtig, weil die Doula einen ganzheitlicheren Blick mitbringt in meiner Wahrnehmung. Also es geht mir darum, dass bei der Sterbeamme die Leute ganz oft eben dieses Bild in den Köpfen haben von der Person, die am Sterbebett sitzt und begleitet. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Mir geht es aber eben darum, dass dazu noch ganz viel mehr gehören kann, jemanden rund um dieses Thema zu begleiten. Also es kann schon lange vor dem akuten Sterbeprozess sein, wenn einen beginnt, etwas zu beschäftigen, wenn man sich Sorgen macht, wenn einem irgendwie ein schwieriges Gespräch bevorsteht, wenn man sich jemanden wünscht, mit dem man vielleicht mal aus familiären Mustern ausbrechen kann, weil irgendwas konfliktbeladen ist oder wenn man ja sich fragt, was das Leben eigentlich für eine Bedeutung gehabt hat, was man gelebt hat und sich dem kreativ widmen möchte oder wenn man ein Ritual entwerfen möchte, um sich zu verabschieden von jemandem. All diese Dinge fallen quasi in meinen Tätigkeitsbereich mit hinein und diese Bilder entstehen nicht in den Köpfen, wenn ich Sterbeamme sage, in meiner Erfahrung.
Das heißt, Sie begleiten dann eher Menschen, die selber kurz davor stehen, gehen zu müssen oder dann eher auch die Angehörigen, die Familien?
Ja, also es kann beides sein. Das gehört eben auch zu meiner Tätigkeit dazu, dass es um den Gesamtkontext des Sterbens und der sterbenden Person geht. Und es kommt dann immer darauf an, wer eben auf mich zukommt. Das kann eine entferntere Person sein, weil sie vielleicht sich Sorgen macht um eine Freundin. Das kann aber auch die sterbende Person selbst sein und meine Aufgabe ist dann eben, mich darauf einzustellen, was diese Person braucht und dann zu schauen, welche Beziehungen damit beteiligt sind und wie wir vielleicht gemeinsam da auch Knoten lösen können.
Was unterscheidet denn eine Death Doula von einem, ich sag mal, Trauerbegleiter in einem Hospiz?
Also eine Trauerbegleiterin kann auf jeden Fall natürlich zu jedem Zeitpunkt dazukommen. Ich selbst würde mich gar nicht als Trauerbegleiterin bezeichnen, weil das nicht meine Expertise ist und auch nicht der Zeitpunkt, wenn ich dazukomme, also quasi nachdem ein Trauerfall eingetreten ist. Natürlich kann die Trauerbegleiterin auch schon vorbeugend involviert werden, sage ich mal. Also wenn sich was andeutet und man sich schon mit der bevorstehenden Trauer auseinandersetzen möchte. Aber in solchen Fällen würde ich immer an meine Kolleginnen abgeben. Ich bin eigentlich eher dafür da, wenn man sich bewusst mit dem bevorstehenden Lebensende auseinandersetzen möchte. Und meine Funktion ist also vorbereitend und bewusst konfrontierend, sage ich mal. Und da geht es dann wirklich um so Themen wie, was für Dokumente spielen zum Beispiel eine Rolle, wenn ich was regeln möchte, wie kann ich die Gespräche drumherum führen, wie kann ich mit meinem Kind darüber sprechen, wie kann ich eine Zeremonie gestalten und so weiter. Und immer wenn es Richtung wirklich Trauer und Begleitung einer Trauer geht, würde ich in jedem Fall eigentlich an meine Kolleginnen aus meinem Team übergeben, die da eben ihre Expertise haben.
Gab es denn ein Ereignis aus der Arbeit der vergangenen Jahre, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also das sind unzählige. Ich glaube, also diese Arbeit macht so besonders, dass man eigentlich jede Woche ein Erlebnis hat, was einem potenziell einfach für immer in Erinnerung bleibt. Deswegen mache ich das auch so gern. Eine Geschichte, die ich gern erzähle, ist auf jeden Fall die, wo ich meine erste Verstorbenenversorgung gemacht habe. Also das ist quasi der Moment, wo man den Körper einer verstorbenen Person vorbereitet für die Bestattung. Also zwischen Eintritt des Todes und dann eben dem Weg ins Krematorium oder zum Friedhof oder zur Abschiednahme. Das wissen viele Leute nicht, aber man kann ja bei dieser Versorgung auch einiges selbst tun. Und da kann man zum Beispiel den Körper waschen oder man kann die Haare nochmal kämmen oder die Person einfach umsorgen, anziehen, nochmal Dinge mit in den Sarg legen und so weiter. Und das habe ich eben das erste Mal gemacht. Da hatten wir eine ältere Dame, die wir versorgt haben. Die war fast 100 geworden und war auch schon 10 Tage tot. Und war also wirklich, wirklich tot. Also selbst wenn man an mehr Dinge glaubt als die, die wir zwischen Himmel und Erde sehen können, so wie ich, dann fühlte sie sich wirklich sehr tot an. Und wir haben dann aber angefangen, eben unsere Arbeit zu vollziehen. Und in dem Moment, wo wir sie das erste Mal berührt haben, ist ihr Herzschrittmacher angegangen. Das war wirklich ein unglaublicher Moment, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, es hatte sich was im Raum verändert, darüber, dass wir sie berührt hatten. Und ja, das war irgendwie ein kleines bisschen spooky, aber irgendwie auch total schön. Und den kann man dann tatsächlich mit Magneten ausmachen. Also das ist was, was wohl hin und wieder mal passiert. Und für diesen Fall haben Bestatter dann einen Magneten im Versorgungsraum.
Puh, also ich muss jetzt erstmal tief durchatmen. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut. Das ist mir ein bisschen unheimlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, gebe ich zu.
Ja.
Wie kommen Sie denn dann nach Hause mit? Also wie gelingt es Ihnen, dass so ein Ereignis nicht so dicht an Sie herankommt und dass man nicht so in den Abgrund emotional gezogen wird?
Also in den Abgrund ziehen tut es mich eigentlich so gut wie nie. Also solche Momente zu haben, finde ich eher schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Veranlagungssache. Also wenn man die Verbindung sucht zu Menschen, die wirklich auch dann von der Intensität ist und wenn man vielleicht auch das Bedürfnis hat, sich damit auseinanderzusetzen, also mit so Fragen wie, was passiert, wenn wir sterben, was kommt danach, was sind die wesentlichen Dinge im Leben, was ist meine Essenz, wer bin ich, also unabhängig von all diesen täglichen Ablenkungen, die wir uns so schaffen, dann kann einem das einfach wahnsinnig viel geben. Und dann, ich muss sagen, nach dieser Versorgung, das war ja meine erste, da bin ich wirklich fast schon euphorisch rausgegangen, weil, also erstens hatten wir einen sehr schönen Moment verbracht und wir hatten ja auch einen Dienst vollbracht an dieser Person. Also wir hatten das irgendwie gut gemacht für sie und hatten irgendwie ein friedliches Bild hergestellt. Man hat ja auch so diesen letzten Blick auf die verstorbene Person dann oft und das hatte sich schon gut angefühlt und sie hatte ja auch ihr Leben gelebt mit 97. Und ich muss auch sagen, also dieses körperliche Berühren von einer verstorbenen Person, das ist wirklich auch bei mir geblieben und da habe ich richtig verstanden, dass ich selbst eben auch mal sterben werde, also wie so ein körperliches Verstehen. Und im gleichen Moment hatte ich so ein großes Gefühl von Dankbarkeit, dass ich noch am Leben bin. Das habe ich dann auch so richtig verstanden, was das für ein großes Glück ist, am Leben zu sein. Und irgendwie war das an dem Tag und auch in den Tagen danach dann wirklich sehr, sehr intensiv. Also gefühlt haben die Vögel lauter gezwitschert in den Tagen danach. So.
Mit dem Tod in Berührung kommen, das ist bei Ihnen beruflich der Fall, aber ich kann mir vorstellen, bei vielen anderen Menschen, die eben nicht beruflich damit zu tun haben, da passiert es dann, wenn man in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden durch eine Krankheit verliert oder durch einen Unfall oder wenn in den Nachrichten ein Thema aufploppt, wie die jetzt über die Kessler-Zwillinge, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben,
ja.
Ellen und Alice, die sich für den assistierten Suizid entschieden hatten.
Ja.
Wenn Sie so etwas hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also zunächst einmal hat mich das auch total berührt, also auch weil eine Freundin von mir, die Tänzerin ist, tatsächlich viel mit den beiden zusammengearbeitet hat und dann auch Fotos geschickt hat und das war irgendwie total schön zu sehen, was das auch für ein reiches Leben war und so weiter. Dieses Thema assistierter Suizid ist natürlich ein sehr ambivalentes, gerade in unserem Land. Also ich finde, auch wenn ich für ein großes Bestattungsunternehmen arbeite und natürlich das Thema Bestattung und Suizid auch aus nachvollziehbaren Gründen, also das sollte natürlich irgendwie getrennt voneinander behandelt werden und Und trotzdem finde ich halt, dass wenn man das Thema selbstbestimmt am Lebensende in aller Konsequenz ja zu Ende denkt, dann sollte es irgendwie Teil von den Möglichkeiten in unserem Land sein, dass Menschen eben frei entscheiden dürfen, wie sie gehen wollen und unter welchen Umständen, also die sie eben als würdig empfinden, sie gehen wollen. Und insofern habe ich in erster Linie eigentlich Respekt, weil ich weiß, also ich weiß aus Erfahrung, wie schwierig diese Entscheidungen sind und die Wege, die dahin führen. Und deswegen, ja, habe ich in allererster Linie Respekt dafür.
Sie haben ein Buch geschrieben über die Kunst des Abschiednehmens. Das ist ja ein Prozess, der nicht von heute auf morgen zu Ende geht. Und wir haben in dem Interview gerade erfahren, dass Sie weniger Angehörige betreuen als eher Menschen, die vor dem eigenen Ende stehen. Gibt es aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, ich sag mal so, drei goldene Punkte, die man dann beachten muss, also die wir unseren Hörern und Hörerinnen jetzt mit auf den Weg geben können?
Also ich glaube, es ist in allererster Linie eine gute Idee, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, solange man das gut kann. Also wir neigen ja dazu, das Thema immer wieder aufzuschieben und dann uns in dem Moment zu beschäftigen, wo die Situation vielleicht schon so dringlich ist, dass man nicht mehr besonders frei Entscheidungen treffen kann. Also zum Beispiel, wenn man eine Person begleitet, die selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und man muss sie dann dafür für sie treffen und weiß aber gar nicht, ob man in ihrem Sinne handelt. Oder ja, jemand stirbt plötzlich und man weiß gar nicht, was die Person sich gewünscht hätte. Und dann kann sogar so eine Entscheidung wie Feuer- oder Erdbestattung, also kann wahnsinnig schwerwiegend sein, wenn man nicht weiß, was sich da eigentlich gewünscht wurde. Also das wäre so ein erster Gedanke für die Gespräche, und zwar solange ihr könnt und habt keine Angst davor, weil ich mache das jetzt seit 7 Jahren, diese Gespräche zu führen, und ich muss sagen, das geht in fast jeder Situation. Das geht auch bei einem schönen Glas Wein, das geht auch, wenn man über andere große Fragen des Lebens spricht, über Liebe und über Zukunft. Da kann man auch zwischendurch mal die Frage stellen, wie stellst du dir eigentlich deinen Abschied vor oder was soll von dir bleiben oder ja, also wer möchtest du gewesen sein irgendwann mal? Und ja, und dass man einfach die Zeit nutzt, die man hat. Ich glaube, das gilt sowohl für die Vorbereitung als auch für die Nachbereitung, sage ich mal. Also wenn es jetzt um die Angehörigen geht, die ich ja auch betreue, da spielt dieses Thema Zeit eben auch mit rein. Also nehmt euch die Zeit. Ihr habt viel mehr Zeit, als ihr denkt, und lasst euch nicht einreden, dass ihr sie nicht habt. Also ganz oft wird eben gesagt, ne, also wenn die Person gestorben ist, jetzt aber schnell, ne, schnell abholen, schnell bestatten und so weiter. Oder wenn man dann eben am Trauern ist, dann wollen die Leute, dass man möglichst schnell wieder ins Leben zurückkommt, dass man wieder funktioniert und so weiter. Also mein dringender Appell wäre einfach, sich Zeit zu nehmen für diese Themen und auf die eigenen Instinkte zu hören und nicht zu denken, dass man da nur den Profis vertrauen kann, sondern dass wir das einfach instinktiv in uns haben, dann auch die richtigen Dinge zu tun, wenn wir gelassen werden.
Frau Wiedemann, ich könnte noch ganz lange mit Ihnen sprechen, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen.
Ja.
Ich bedanke mich für ein ganz tolles Interview und wünsche Ihnen möglichst viele Leser und Leserinnen des Buches Die Kunst des Abschiednehmens.
Dankeschön.
Von der Modewelt zur Sterbeamme, zur Death Doula. Wir haben gerade Charlotte Wiedemann kennengelernt. Nun möchten wir Ihnen Erik Wrede vorstellen. Der gebürtige Rostocker ist ein ehemaliger Musikmanager und jetzt Bestatter in Berlin. Vor kurzem war er in seiner alten Heimatstadt und hatte einen Dokumentarfilm über seine Arbeit dabei. Der Titel ist recht drastisch. Der Tod ist ein Arschloch.
Ich habe totale Schiss vor meinem eigenen Tod. Also vom Sterben habe ich mega Bammel. Ich bin der größte Hypochonder, den du dir vorstellen kannst.
Das ist Erik Wrede. Und obwohl er Angst vor dem Tod hat, beschäftigt er sich Tag für Tag beruflich damit. Vor über 10 Jahren gründete er ein Bestattungsunternehmen in Berlin. Auf den ersten Blick würden viele dem mit dem 40-Jährigen einen solchen Beruf vielleicht nicht zutrauen. Er hat zerzauste Haare und trägt bunte Printshirts. Doch eins merkt man ihm schnell an. Er brennt für das, was er tut. Gemeinsam mit seinem Team bietet der gebürtige Rostocker individuelle Bestattungen an. Ganz nach den Wünschen und Vorstellungen der Menschen, die zu ihm kommen.
Mache ich hier noch die Fingernägel. Schön. Ich habe natürlich selten mit Familien zu tun, die jemanden beerdigen müssen, sondern immer mit Familien, die jemanden beerdigen wollen.
Beraten, begleiten, organisieren. Über die alltägliche Arbeit in einem Bestattungsunternehmen entstand nun der Dokumentarfilm »Der Tod ist ein Arschloch«. Ganze 2 Jahre hat eine Filmcrew Erik Wrede und sein Team bei der Arbeit begleitet. Am Anfang war der Bestatter ziemlich skeptisch.
Unter uns gesagt, ich wollte erstmal überhaupt nicht, weil meine größte Angst war, und das ist gerade so ein mediales Thema, dass da sehr voyeuristisch rangegangen wird.
Doch Regisseur Michael Schwarz ließ nicht locker. Er selbst hatte in seinem persönlichen Umfeld keine guten Erfahrungen mit Bestattern gemacht und wollte deshalb in seinem Dokumentarfilm zeigen, das geht auch anders.
Hast du eine Kopfstütze hier, oder?
Das Thema Tod natürlich in einem Film allumfänglich abzudecken, ist sowieso völlig unmöglich. Also das haben wir auch in der Schnittphase bemerkt, dass man natürlich fokussieren muss. Und ich glaube, dass wir mit dem Gabi-Fall, der ja so ein bisschen den roten Faden auch bildet in dem Film, schon einen sehr guten Fokus hatten. Interessanterweise eben auch diese freundschaftliche Verbindung zwischen ihr und dem Bestatter.
Gabi ist eine Freundin von Erik Wrede. Sie ist an Krebs erkrankt und weiß, dass sie bald sterben wird. Als Zuschauer ist man bei der Planung ihrer Beerdigung dabei. Soll es eine Party geben? Wie viele Gäste werden eingeladen? Und welche Musik wird gespielt? Diese Fragen werden offen und ehrlich besprochen. Und trotzdem schafft es der Film, zwischen den bedrückenden Momenten auch immer wieder für einen kleinen Schmunzler bei den Kinobesuchern zu sorgen.
Gabi, ich habe verstanden, tendenziell muss es nicht auf den Friedhof gehen. Aber es soll auf jeden Fall eine Form von Abschiedsfeier geben.
Auf jeden Fall.
Dann bin ich schon mal beruhigt.
Gigantomanische Abschiedsfeier geben, unter 300 Personen, würde ich es eigentlich nicht machen wollen. Sonst komme ich wieder.
Also, Gabi kommt wieder, wenn ihr nicht kommt. Und zwar
wär schön,
mit Teufelsfordern.
Als Hund.
Erik Wrede versucht in seiner Arbeit als Bestatter niemandem die Illusion zu machen, dass der Abschied leicht wird. Der Schmerz sei ein Bekenntnis dafür, dass vorher etwas Gutes da war, erzählt er bei der Filmvorführung in Rostock. Es geht ihm und seinem Team um einen würdevollen, einen schönen Abschied.
Wie häufig Menschen bei uns sitzen danach und sich fast schämen dafür zu sagen, dass das schön war. Und ich mir denke so, hä, das ist doch das Beste, was man sagen kann, dass das ein schöner Abschied war. Ne? Also weil, dass jemand gestorben ist, das können wir zusammen nicht ändern, aber wir können einen Abschied schön gestalten.
Aktuell ist der Film auf bundesweiter Kinotour. Beim Halt in Rostock vor kurzem war das Interesse beim Publikum groß und der Kinosaal bis auf einige Plätze gefüllt.
Ich fand den Film sehr interessant, war auch sehr kurzweilig, überraschenderweise, also gar nicht so traurig. Über das Thema mal nachzudenken, ist eine gute Idee. Also den Film kann ich nur empfehlen.
Er hat ein paar Blickwinkel verändert, ein paar Sichtachsen haben sich gedreht. Bestattung nicht um des Toten willen, sondern um der Angehörigen willen. Und das war sehr interessant.
Ich interessiere mich sehr dafür, für die Bestattung. Ich finde, man sollte das Thema enttabuisieren und im Prinzip mehr unter die Leute bringen und man sollte mehr darüber reden und ich glaube, das macht der Film ganz gut.
Außerhalb seiner Arbeit beschäftigt sich Erik Wrede übrigens kaum mit dem Tod. Da seine Frau ebenfalls als Bestatterin arbeitet, gelten bei ihnen zu Hause strenge Regeln. Ab 19 Uhr wird nicht mehr über die Arbeit gesprochen. Der heutige Totensonntag als stiller Feiertag spielt im persönlichen Leben des Bestatters keine Rolle.
Also als altes Ostkind ist der Totensonntag für mich nicht relevant, weil, und das glaube ich mittlerweile wirklich, dass in einem gesunden Trauerprozess du so eine Tage nicht brauchst, sondern so eine Tage sind dann immer, das ist jeder Sonntag, das ist jeden Samstag, das ist jeden Freitag. Und diese vorgeschriebenen Sachen, heute ist der Tag, an den du jemanden gedenken musst, ist was glaube ich, wirklich nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass das sich auch weiter durchsetzt, sich von solchen Sachen freizumachen.
Ab dem 27. November läuft der Dokumentarfilm »Der Tod ist ein Arschloch« offiziell in den Kinos.
Sophie Rausch berichtete aus Rostock. Seine Frau wird eine Magnolie. Das ist auf Insta von NDR MV der erfolgreichste Beitrag. 6,8 Millionen Menschen haben ihn sich mittlerweile angesehen. Peter Andhoff wollte ursprünglich die Asche seiner verstorbenen Karin auf einer Wiese verstreuen. Dann hörte er von einer alternativen Bestattungsmethode. Und zwar beim Projekt Lebensbaum. Ist es möglich, dass man Blumen oder Bäumchen mit der Asche einer verstorbenen Person verpflanzt? Und wir waren damals mit der Kamera dabei, als der Peter eben diese spezielle Magnolie aus Holland zurückbekam und dann in seinem Garten aussetzte. Ja, irgendwie kaum zu glauben, was heute möglich ist, oder? Denn über Jahrhunderte gab es ja nur eine einzige Bestattungsform, die gesellschaftlich akzeptiert war, nämlich im Sarg zur Ruhe gebettet zu werden. Erst seit etwas mehr als 100 Jahren werden bei uns in der Region auch Einäscherungen vorgenommen. Vorreiter war damals die Hansestadt Greifswald. Heiko Kreft blickt jetzt für uns auf den Wandel der Bestattungskultur.
Ende Oktober 1913 versammelt sich Greifswalds bessere Gesellschaft im städtischen Krematorium zur feierlichen Einweihung der Anlage.
Die Errichtung bedeutet nicht nur einen Erfolg für Greifswald allein oder nur für Neuvorpommern, Pommern oder Preußen, sondern sie ist ein Erfolg für die ganze Bewegung der Feuerbestattung. Abgesehen davon, dass es manchen Fremden hierher lockt, wird die Bedeutung der Stadt gehoben,
berichtet tags darauf die Greifswalder Zeitung. Das Krematorium in der Hansestadt ist das erste in Pommern und bis heute im Betrieb, auch wenn sich im Inneren des prächtigen Baus einiges verändert hat.
Vom Alten sieht man jetzt natürlich noch die Buntglasfenster, oben das Geländer, weil dort waren dann auch Sitzplätze für die Trauerfeiern damals. Ja, das ist das, was noch davon übrig ist oder einige Bestandteile des ehemaligen Bodens.
Sagt Jens Niebuhr von der städtischen Friedhofsverwaltung. Er steht in der ehemaligen Gedächtnishalle. Hier nahmen Trauernde Abschied. Heute füllt eine Luftfilteranlage den gesamten Raum aus. Das Einäschern von Verstorbenen gilt um 1900 als kultureller und religiöser Frevel. Gegner befürchten, dass es das Wiederauferstehen am jüngsten Tag verhindert.
Feuerbestattung ist heutzutage der Regelfall. Wenn man sich die Bestattungszahlen hier auf dem neuen Friedhof anguckt, sind 97% Urnenbeisetzung und nur noch 3% Erdbestattung. Und es ist tatsächlich, der Wandel ist vollzogen. Was langsam anfing, ist halt jetzt das Normale.
Weiß Jens Niebuhr. Gebaut wird das Krematorium damals auf Initiative des 1904 gegründeten Greifswalder Feuerbestattungsvereins. Er kämpfte für ein neues Bestattungsgesetz. 1911 wird es in Preußen erlassen.
Das war dann also auch die Voraussetzung dafür, dass hier in Greifswald 1912-13 eben das erste Krematorium hier in Pommern errichtet wurde.
Sagt der Greifswalder Kunsthistoriker Michael Lissock. Er hat sich intensiv mit dem Wandel der Bestattungskultur in Vorpommern beschäftigt. Öffentliches Geld fließt damals nicht in den städtischen Bau. Alles wird privat finanziert. Von der Greifswalder Stifterin Emma Prast. Obwohl das Krematorium ein Zweckbau ist, wird es mit hohem architektonischen Anspruch errichtet, urteilt Michael Lissock.
Feuerbestattung sollte ja eine interkonfessionelle Angelegenheit sein, aber sollte natürlich auch ein würdiger Bauwerk sein in seiner äußeren Erscheinungen mit eben ja auch Denkmalcharakter.
Weil es kaum Vorbilder gibt, muss die passende Bauform erst gefunden werden. Die römische Antike wird zum Paten.
Das dann also auch nicht an profane Bauten erinnert, schon gar nicht an etwa an Fabrikgebäude, weil daran dachten ja viele, wenn sie so hörten, Feuerbestattung.
Das Einäschern verändert auch die Art des Bestattens. Die ersten Urnen werden an der Fassade des Krematoriums bewahrt, in gemauerten Nischen. Heute wird das sogenannte Kolumbarium nicht mehr genutzt. Auch den ursprünglichen Urnenhain gibt es nicht mehr. Pro Jahr finden in Greifswald mittlerweile etwa 2100 Einäscherungen statt. Die Anlage ist wichtig für die Region, denn es ist die einzige in Vorpommern. Auch dank Emma Prast, der Stifterin des Krematoriums. Als sie 1927 stirbt, wird sie selbstverständlich hier kremiert, berichtet Friedhofsmitarbeiter Jens Niebuhr.
Sie hat für die Bestattungskultur was sehr Wichtiges gemacht. Sie hat ein Zeichen gesetzt, was Innovatives, damals was Besonderes gewesen und auch heute noch.
Vor allem im Vergleich zum Nachbarland Mecklenburg. Dort ging erst 1928, also 15 Jahre später, das erste Krematorium in Betrieb.
Als ich das las, Kaffeekränzchen auf dem Friedhof, dachte ich, was ist das denn? Dahinter steht ein neues Projekt von Ehrenamtlern in Braunschweig. Ich finde die Idee dahinter klasse, auch wenn sie nicht immer übertragbar ist, weil man sie in einer kleinen Stadt oder auf dem Dorf nicht gestemmt bekommt. Aber für größere Städte, auch in Mecklenburg-Vorpommern, könnte diese Geschichte ein Impuls sein. Und wann, wenn nicht am Toten Sonntag, sollten wir uns dieses Projekt vorstellen lassen? Und das übernimmt jetzt Clara Jakubczyk.
Auf dem Hauptfriedhof in Braunschweig ist es still an diesem Sonntagnachmittag. Dunst hängt über den Gräbern. Nur in einem kleinen rot-orangenen Haus brennt Licht. Das ist das Café Kränzchen. Einige Friedhofsbesucher sitzen an den bunten Tischen, essen Kuchen, trinken Kaffee und unterhalten sich dabei. So auch Volker Bodner. Er hat im letzten Jahr seine Frau verloren und kommt jeden Sonntag auf den Friedhof.
Ja, und da habe ich mir immer schon so oft gewünscht. Wenn man jetzt hier irgendwo, man ist ja irgendwie in der Trauer und wenn man jetzt irgendwo hingehen könnte und vielleicht irgendwie einen Kaffee zu trinken und dann vielleicht nochmal runterzufahren, bevor man dann ins Auto einsteigt und dann wieder nach Hause fährt mit seiner Trauer, habe ich das hier echt dankend gerne angenommen.
Im Oktober hat die Bürgerstiftung Braunschweig das Café auf dem Friedhof eröffnet. Die Idee hat Geschäftsführerin Susanne Hauswald in Stuttgart gefunden, wo es mittlerweile 3 solcher Cafés gibt.
Gerade wenn man in Trauer ist, ist es schwierig, wieder einen Kontakt in die Gesellschaft zu finden, weil man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu. Oder wenn man sagt, ja, der Ehepartner war eigentlich derjenige, der so die ganzen Freunde aufrechterhalten hat. Und hier das, auf dem Friedhof das Café zu haben, ist die Möglichkeit, niedrigschwellig wieder einzusteigen.
Der Friedhof hat die Idee sofort unterstützt und ein vorher ungenutztes Gebäude zur Verfügung gestellt, erzählt Susanne Hauswald. Kaffee und Kuchen sind für alle Gäste kostenlos, denn das Café finanziert sich über Spenden. Und das kommt gut an. Rund 50 Menschen schauen jeden Sonntag hier vorbei.
Es ist gemütlich, es gibt selbstgebackenen Kuchen. Man kommt mit anderen Menschen in Kontakt. Das gefällt mir.
So ein bisschen dieser zwischenmenschliche Kontakt, ich finde es herrlich. Ich finde es so schön, weil viele Menschen haben so Berührungsängste und mit diesem Friedhof, mit den Gräbern und sind vielleicht auch einsam. Ich finde es einfach schön.
Das Café wird von Ehrenamtlichen betrieben. Sie haben für die Trauernden einen Ort geschaffen, an dem sie nach einem Verlust wieder Gemeinschaft und Nähe erfahren können. Dass sie damit bislang Erfolg haben, freut die ehrenamtliche Helferin Heike Nowak.
Die Menschen finden ganz schnell Kontakt zueinander tatsächlich und unterhalten sich. Und die Stimmung ist dann viel gelöster als zu dem Zeitpunkt, als sie gekommen sind. Und sie gehen sehr zufrieden nach Hause, meiner Ansicht nach.
Für viele Gäste ist der Besuch im Café Kränzchen schon ein fester Teil ihrer Sonntagsplanung geworden. Auch Volker Bodner wird nächste Woche wieder hier sein.
Das war der Kunstkarten für diesen Sonntag. Danke fürs Zuhören. Ich bin Katrin Weigel.
ARD